Hallo und herzlich willkommen zu Folge 206 im Weserfunk. Und es ist die zweite Folge in dieser Woche. Und was bedeutet das? Endlich geht die Frauenbundesliga weiter. Und zwar am Sonntag spielt Werder in Leverkusen. Und nach dieser nicht ganz so langen Winterpause, wahrscheinlich ähnlich langen Winterpause wie bei den Männern, dachten wir, es ist mal an der Zeit, noch mal ein bisschen genauer auf Werder zu schauen. Wo steht das Team? Was hat sich im Winter so getan? Was können wir in den nächsten Spielen erwarten? Auch wie steht man im Vergleich zu den anderen Teams da? Und dazu habe ich mir zwei GästInnen eingeladen. Und zwar erstmal Joey, der sich sehr gut mit Werder auskennt und deutlich mehr Spiele gesehen hat als so die meisten. Deswegen, moin Joey.
Moin.
Müssen wir noch was über dich wissen? Wann kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal bei einem Spiel warst? Wahrscheinlich noch Platz 12 oder wo ging das los?
Nee, das war tatsächlich auch schon Platz 11 dann.
Okay.
Ist tatsächlich auch noch gar nicht so lange her. Das war während Corona im Frühjahr 21 ein 2:1 gegen Freiburg. Da habe ich mir tatsächlich eine Getränkekiste geschnappt und stand außerhalb von Platz 11 da an diesem Weg. Du weißt, welchen Weg ich meine, ne? Dann habe ich mich da an dieses Tor gestellt und habe einfach über den Zaun geguckt und es hat mich zum Glück niemand da weggescheucht. Und das war mein allererstes Spiel bei den Werder-Frauen. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich einfach dran geblieben bin.
Ja, offensichtlich, jetzt, wenn du jetzt schon bei 30 Spielen bist.
Genau, ich wollte dich gerade sagen. Jetzt bin ich bei 30 Spielen in den zwei Jahren, trotz Corona, und versuche auch die Auswärts- und Testspiele, soweit das geht, irgendwie mitzunehmen. Und freut mich einfach jedes Mal, wenn ich wieder bei einem Spiel bin und das Team dann auch hoffentlich in der Bundesliga bald mal wieder gewinnt. Ne?
Ja, sehr schön, dass du dabei bist. Und als bisschen für das größere Bild und die Perspektive, wo steht denn Werder so im Liga-Vergleich, habe ich mir auch noch Helene eingeladen. Moin, Helene.
Moin.
Geht dir wahrscheinlich ein bisschen komisch über. Ja. Du hättest auch was anderes sagen können, aber für uns ist das auch abends, kommt uns das natürlich über die Lippen, wie du merkst. Dich kennt man vielleicht, also ich kenne dich zumindest aus dem Rasenfunk anhand von Texten, die du für 90min.de schreibst und da verschiedene Aspekte der Frauenbundesliga aufgreifst und auch, so wie ich das wahrnehme, dir Mühe gibst, jetzt nicht nur über Wolfsburg oder nur über Bayern zu schreiben, sondern auch immer einen Blick auf die anderen Vereine dieser Liga zu werfen. Und ist mir positiv aufgefallen, auch weil man bei dir auch immer mal was zu Werder liest oder auch im Sommer zum Beispiel die Saisonvorschau deutlich ausführlicher war, als man sie vielleicht bei anderen Medien, die so die erste Anlaufstelle im Männerfußball vielleicht wären, liest. Das bekomme ich immer gerne mit und schön, dass du dabei bist.
Ja, freue mich dabei zu sein.
Jo, eine Frage, die hätte ich Joey eigentlich direkt schon stellen können, aber das ist natürlich auch nur ein Follow-up zu einer früheren Folge. Hat Mareike nämlich gefragt, warum du so ein Bein bist.
Ich habe natürlich erstmal mit einem großen Hä geantwortet, als ich gesehen habe, dass diese Frage mir gestellt werden soll. Und habe mich dann ein bisschen über die Trivia des Weserfunks informieren lassen und kann die Frage eigentlich nur zurückgeben an dieser Stelle. Liebe Grüße an Mareike. Die mit mir tatsächlich das Auswärtsspiel der Frauen in Köln auch gesehen hat und mit der ich einen wirklich sehr, sehr schönen Tag in Köln hatte. Und ich freue mich immer, wenn wir zusammen unterwegs sind. Unter anderem auch beim Testspiel der Männer auf Schalke, da war sie auch mit dabei. Deswegen Mareike eigentlich mittlerweile im Herzen auch Bremerin, kann man nicht anders sagen.
Es ist so. Sie will es sich noch nicht eingestehen, so ganz. Naja. Genau, und eine weitere Frage nochmal als Intro. Auch Len hat mich gefragt, ob wir mal Songs für den Podcast spielen würden. Und warum nicht? Wir brauchen eigentlich immer noch so ein cooles Outro. Hau mal was raus, dann spielen wir das gerne. Nun ja, Werder. Kommen wir doch darauf, jetzt dann wirklich mal zu sprechen. Und zwar ist es so, ich habe ja schon gesagt, wir haben eine Gästin und einen Gast dabei. Heute gab es aber auch eine Pressekonferenz, eine Mixzone bei Werder, in der Nina Lürsen, einem Journalist und einem Journalistin, es waren zwei Leute da, Rede und Antwort gestanden hat. Und netterweise haben wir die Mitschnitte davon oder einen Mitschnitt davon bekommen. Und auch so im Laufe der Folge werden wir immer mal wieder Aussagen von Nina Lösen einspielen. Auch auf Instagram hat sie sich zu ein paar Fragen geäußert. Und vielleicht, um noch mal auch ein bisschen reinzukommen für die HörerInnen, die Nina Lösen noch ein bisschen weniger kennen, bevor wir jetzt so dann im Laufe der Folge ab und zu mal wieder was von ihr hören. Wäre es vielleicht dann nochmal interessant, nochmal so ein paar Intros zu haben und dazu als erstes die Antwort auf die Frage, wie sie denn zu Werder gekommen ist.
Ja, ich bin in Bremen geboren, meine Familie ist in Bremen. Ich bin, seitdem ich denken kann, Werder-Fan und ja, seit 2012 bin ich nach den Jungsmannschaften dann in die U15 gewechselt zu Werder und genau.
Wirklich schon lange dabei und hoffentlich bleibt sie noch lange, wird vielleicht auch mit dem Klassenhalt zusammenhängen, aber da glauben wir Werder-Fans jetzt zumindest dran, dass das alles noch geht. Und sind vielleicht auch gespannt, was Helene sagt, wie groß die Hoffnung noch sein dürfen oder ob es schon alles zu spät ist. Eine weitere Frage, soweit ich weiß, wurde die von André gestellt, nämlich ob sie lieber offensiv oder defensiv spielt. Sie spielt als linke Verteidigerin, hat aber jetzt auch schon 2 Tore diese Saison geschossen. Beide nach Standards, nach einer quasi direkt verwandelten Ecke und einem direkten Freistoß im Weserstadion. Deswegen leider gilt sie damit schon als Top-Torschützin bei Werder mit diesen 2 Toren. Aber ist natürlich Verteidigerin. Aber von André die Frage, lieber offensiv oder defensiv?
Ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte und dürfte, würde ich offensiv nehmen, weil es mir mehr Spaß macht, Tore zu schießen. Aber ich bin auch zufrieden, wenn ich hinten spiele.
Dazu passend dann noch eine weitere Frage, die natürlich bei Werder im Rahmen von Butter bei die Fische oft gestellt wird. Und die Antwort überrascht jetzt vielleicht nicht mehr so sehr, aber lieber 5-4 gewinnen oder 1-0?
Ich glaube, ein Last-Minute-1-0 wäre schon cool, aber ich denke, dass ein 5-4 viel spannender wäre in beiden Richtungen. Deshalb würde ich ein 5-4 nehmen.
Wie gesagt, ja, nicht so super überraschend, wenn sie auch so gerne offensiv spielt. Aber vielleicht auch, ja, verhältnismäßig ungewöhnliche Antwort für eine Verteidigerin. Das hört man bei den männlichen Profis wahrscheinlich relativ selten von einem Verteidiger. Und wie eben schon gesagt, hat sie ja schon 2-mal getroffen. Einmal davon im Weserstadion gegen Freiburg. Und dazu dann nochmal die Antwort auf die Frage, wie war es denn im Weserstadion zu spielen und auch dort zu treffen vor der Ostkurve?
Ja, ein unbeschreiblich schönes Gefühl, pure Emotion, auf jeden Fall sehr geil und auf jeden Fall hoffe ich, dass es nochmal so kommen wird.
Ja, genau. Auch ob das nochmal wieder so kommen wird, ob es nochmal ein Spiel im Weserstadion gibt, hängt wahrscheinlich sehr vom Saisonverlauf ab und ich hoffe sehr drauf, weil das war schon, Joey, wirklich ein besonderes Spiel, oder?
Das war absolut besonders. Also mal mit 20.000 anderen begeisterten Werder-Fans im Weserstadion zu stehen und eben nicht die Männer, sondern die Frauen zu supporten, gerade auch wirklich zu supporten und nicht nur das Spiel an sich zu sehen, das war schon echt schön. Und gerade das 1-0 dann durch den Freistoß von Nina Lürsen, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe selten so krass gejubelt wie in dem Moment. Also ich habe mich mal so ein bisschen zurückerinnert an so andere Spiele, die ich gesehen habe und ich habe wirklich selten so laut und so voller Herzen oder mit vollem Herzen gejubelt wie nach diesem 1-0. Und ich meine, das Tor war halt auch ehrlicherweise einfach für mich persönlich Tor des Jahres.
Ja, ich habe es tatsächlich auch als mein Tor der Hinrunde irgendwie so festgelegt oder auch gewählt in irgendeiner Abstimmung, die es in Werder Medien gab. Natürlich irgendwie, viele denken auch an das Tor von Oliver Burke in Dortmund. Und ich habe gerade kurz überlegt, ob ich da lauter gejubelt habe, aber da habe ich nämlich gar nicht gejubelt. Da war ich völlig fassungslos und einfach begeistert davon, dem, was passiert ist. Aber bei dem Tor von Nina Lösen konnte ich wirklich so alles rauslassen.
Genau das war es halt, glaube ich. Ne? Also diese Anspannung und diese Euphorie, die alle hatten, ist halt mit diesem 1-0 einfach komplett in Ekstase umgewandelt worden. Und das hast du ja auch einfach gemerkt, wie viel Energie die Ostkurve dann auch hatte. Schade, dass es dann im Endeffekt nicht gereicht hat, aber ich hoffe wirklich, dass das nicht das letzte Spiel der Werder Frauen im Weserstadion sein wird.
Ja, also ich habe ja ein bisschen das Spiel gegen Köln im Blick. Das ist ein Wochenende, wo, ich habe es gerade nicht mehr in Erinnerung, ob die Männer da sogar Länderspielpause haben. Ende März wäre das, glaube ich. Das wäre, wenn man das diese Saison nochmal machen möchte, wahrscheinlich das Einzige, was sich anbietet, weil alle anderen Termine zu doll, also leider, mit den Männern kollidieren. Aber es wäre schon schön, wenn es wieder klappt. Das war jetzt schon mal natürlich so ein Einblick darin, wie wir jetzt so die erste Saisonhälfte erlebt haben, Joey und ich als Werder-Fans. Helene, wie war denn für dich bisschen generell so jetzt nach der EM im Sommer, die ja wirklich groß war, wie hast du so die erste Hinrunde nach dem Hype wahrgenommen? Oder ist es noch während des Hypes, ist natürlich die Frage. Also so, wie war die Hinrunde für dich? Und vielleicht auch die Frage dann, was hat dir am meisten Spaß gemacht? Weil bei Joey und mir wird der größte Spaß schon wahrscheinlich im Weserstadion gewesen sein.
Ja, also ich würde sagen, der Hype ist auf jeden Fall immer noch da. Das sieht man ja an den ganzen Zuschauerzahlen. Also echt Wahnsinn, von dem Eröffnungsspiel da in Frankfurt, wo direkt ein neuer Rekord aufgestellt wurde, bis hin eben auch ins Weserstadion. Also das fand ich auch einfach ein super Zeichen, dass es eben nicht immer nur Wolfsburg gegen Bayern sein muss, was eben solche großen Zuschauerzahlen dann produziert, sondern dass es auch Bremen gegen Freiburg sein kann. Und ja, ich hoffe, das kann dann vielleicht auch so für andere Vereine so ein bisschen ein Impuls sein, dass dann eben, dass sie sich auch mal trauen und auch mal so ein Spiel im großen Stadion machen. Wäre auf jeden Fall super. Ja, und sportlich gesehen fand ich es auch eine gute Hinrunde, durchaus auch sehr überraschend. Also ich glaube, wie viele andere hätte ich gedacht, dass die beiden Aufsteiger Meppen und Duisburg jetzt eher weiter unten in der Tabelle stehen, als sie es jetzt tatsächlich tun. Und deswegen finde ich es auf jeden Fall cool, dass da mal ein bisschen wieder Spannung im Abstiegskampf ist, was ja die letzten Jahre nicht immer so war. Ja, auch wenn ihr als Werder-Fans da vielleicht jetzt von dieser Form von Spannung nicht so begeistert seid.
Ich wollte es gerade sagen. Also gerade so die Spiele, oder ich war bei dem Auswärtsspiel in Meppen auch, und das war so retrospektiv einfach das frustrierendste Spiel, was ich bisher in der Hinrunde irgendwie von den Werder-Frauen gesehen hatte, weil es einerseits eine unfassbar unnötige Niederlage war und halt andererseits halt auch eben das direkte Konkurrenzteam mit um den im Abstiegskampf ist, wo die Punkte eigentlich eingefahren werden müssen, und dementsprechend war es irgendwie so wirklich sehr, sehr ernüchternd, dann im Auto auf der Rückfahrt Richtung Bremen wieder, dass da die 3 Punkte nicht mitgenommen wurden.
Kannst du dir erklären, warum, oder also ja, hast du eine Idee, Helene, warum die Aufstiegsteams so stark zumindest punkten? Also statistisch, wenn man sich das ein bisschen anschaut, haben sie eigentlich, also schießen sie deutlich mehr Tore, als sie eigentlich sich an guten Chancen herausspielen, haben auch gar nicht viel so Kontrolle übers Spiel, aber offenbar ist das einfach so diese Aufstiegseuphorie, die sie sehr gut auf den Platz kriegen und dann irgendwie das nötige Glück erzwingen? Oder wie nimmst du das wahr, dass sie tatsächlich erstaunlich safe aktuell dastehen?
Ja, vielleicht so ein bisschen Euphorie. Beide haben auch sehr gute Torhüterinnen, finde ich, mit Mamutovic bei Duisburg und Laura Sieger bei Meppen. Die haben es beide wirklich sehr, ja, sehr gut gemacht in der Hinrunde. Und ansonsten, ja, du hast es ja schon angesprochen, ein bisschen Glück, wenn man es so nennen kann, war sicherlich auch dabei, dass eben schon sehr viele Schüsse eben reingingen, wo das vielleicht nicht an jedem Tag so gewesen wäre und dann auch eben knappe Spiele gewonnen wurden. Ansonsten war aber, ja, auch Duisburg defensiv jetzt deutlich solider, als ich es zumindest angenommen hatte vorher. Und ich finde, Meppen war das Pressing ziemlich gut, hat mir immer wieder gut gefallen. Und ja, beide haben ja auch schon einige gute Einzelspielerinnen. Zum Beispiel jetzt bei Duisburg finde ich es ganz gut, was sie aus dem Mittelfeld da teilweise machen. Da haben sie zum Beispiel Mirai Chin, die so eine sehr kreative Spielerin ist und auch mal so ein bisschen dieses Muster durchbricht, dass man immer nur die langen Bälle nach vorne kloppt und hofft, dass es dann irgendwann ankommt. Ja, also hat mich auf jeden Fall positiv überrascht von den beiden.
Ja, Pressing ist tatsächlich zum Beispiel was, also wenn man sich die Statistiken anschaut, wir werden das auch nochmal verlinken, wo man die findet. Da war ich wirklich überrascht, das nochmal so in Tabellenform zu sehen, dass Werder offenbar das Teams, eins der Teams ist, die mit am meisten pressen in der Liga, also so die viertmeisten Pressing-Aktionen offenbar haben, aber dass es sehr ineffizient ist, dass man ja fast die wenigsten Ballverluste der Liga erzwingt damit und auch als einziges Team überhaupt noch kein Tor nach einem ja durch Pressing erzwungenen Ballverlust erzielen konnte. Das ist dann sicherlich auch neben dieser ja, generellen offensiven Kreativität, wo man ja auch viel drüber spricht bei Werder, dann nochmal was, wo man im Vergleich zu den anderen Teams nachholen müsste, oder?
Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also da muss ich zum Beispiel an das Spiel gegen Bayern denken, was ich an sich auch nicht schlecht fand. Ich glaube, Bremen hat dann am Ende 0-3 oder so verloren. Mhm, ne? Ja. Die Tore fielen auch in der zweiten Halbzeit. Und da hatten sie es eigentlich ganz gut gemacht mit dem Pressing, fand ich. Aber es war dann halt trotzdem so, dass sie da sichtbar sehr viel Energie reingesteckt haben. Und dann ist trotzdem nicht so viel rausgesprungen, weil selbst wenn Bayern dann mal den Ball verloren hatte, was ja ein paar Mal sogar der Fall war, ist der Konter dann doch irgendwie wieder im Sande verlaufen. Und ja, das war irgendwie so ein Muster, was man öfters gesehen hat während der Saison, fand ich.
Es deckt sich auch ein bisschen, wenn man sich auch statistisch anschaut, Werder scheint das Team der Liga zu sein, das wirklich am schnellsten und am direktesten spielt. Wirklich mit relativ wenig Pässe hat innerhalb einer Angriffssequenz. Versucht möglichst schnell Richtung Tor zu kommen und auch nicht viel den Ball quer hin und her schiebt, sondern relativ engagiert nach vorne mit dem Ball kommen möchte. Und ja, dafür habe ich zu wenig andere Teams gesehen, aber das wirkt dann für mich zumindest ein bisschen von außen so, als ob man vielleicht auch noch zu hektisch wäre auch sich das damit ein bisschen ergänzt, warum man nach den Ballverlusten, die man im Pressing vielleicht erzwingt, bisher noch kein Tor schießen konnte und auch relativ wenig Torchancen sich herausarbeitet, dass man dann noch besser sich irgendwie vorbereiten muss oder die Abläufe optimieren muss, was man denn dann überhaupt macht mit dem Ball und dass man ihn nicht so schnell wieder verliert. Aber da, ich weiß nicht, du hast ja schon ein paar Sachen gesagt, ob du da noch zusätzliche Gedanken zu hast, wie Werder da im Vergleich zu den anderen Teams dasteht, aber vermutlich ist da schon alles gesagt, oder wie sieht's aus, Helene?
Ja, ich würde sagen, das wäre da auf jeden Fall jetzt nicht ganz allein, zumindest eben mit diesem Ansatz, okay, wir versuchen jetzt erstmal defensiv relativ stabil zu sein und gehen dann schnell nach vorne, wollen irgendwie die Gegner da auskontern. Klar, Meppen und Duisburg machen das da auch relativ ähnlich. Essen ist ja auch unten drin, geht das aber so ein bisschen anders an, würde ich sagen. Also die haben auch ein sehr junges Team und versuchen da, finde ich, schon sichtbar ein bisschen mehr aus dem Ballbesitz auch mal zu kommen. Klappt dann mal mehr, mal weniger gut, aber finde ich trotzdem ganz erfrischend, da auch mal zu sehen, dass es eben so ein Team ist, was auch ein bisschen weiter unten drin steckt, aber es eben trotzdem aus dem Ballbesitz ein bisschen mehr versucht. Und ja, das mit dem zu hektisch würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Also ich finde, das hat man öfters gesehen dann bei den Spielen, dass sie gar kein Problem hatten, eigentlich so in die gegnerische Hälfte zu kommen, auch sogar ins letzte Drittel oder sogar an die Strafraumgrenze. Aber dann fehlt es irgendwie so, ja, eben einerseits an der Kreativität und dann andererseits an der Ruhe vielleicht auch, und dann wurde irgendwie der schnelle Abschluss gesucht oder wieder eine Flanke reingeschlagen, aber das war dann halt in den meisten Fällen nicht so effizient.
Ja, genau. Und diese Probleme, ich meine, das ist ja jetzt auch nichts Neues, und da arbeitet man ja auch bei Werder sehr viel dran, hat jetzt Testspiele in der Winterpause gemacht und sich da nochmal auch auf dem Transfermarkt verstärkt. Aber bevor wir da jetzt direkt drauf schauen, haben wir erstmal nochmal zwei Aussagen von Nina Lürsen. Die erste ist die Antwort auf die Frage, wie sie denn so die Winterpause verbracht hat und ob sie da abschalten konnte und wie man da so neue Kraft tanken kann.
Ja, die Winterpause war sehr schön. Ich habe die Zeit mit meiner Familie verbracht und war dann auch noch im Urlaub mit meinem Freund. Und ja, ich habe die Zeit sehr genossen und konnte auch gut Kraft tanken für die kommenden Aufgaben.
Und wie ist dann jetzt? Jetzt hat man die Vorbereitung begonnen vor ein paar Wochen. Und dann ist es natürlich in so einer tabellarisch schwierigen Situation immer die Frage, okay, ja, hat man überhaupt noch eine gute Stimmung? Kann man sich noch drauf einlassen oder wird es langsam schwierig? Und wie die Stimmung ist, hat sie auch beantwortet.
Ich habe ein gutes Gefühl. Ich finde auch, dass die Stimmung gut ist. Die Vorbereitung verlief gut und deshalb, wir können spielerisch gewinnen und wir müssen aber auch, weil wir natürlich auch auf dem Abstiegsplatz stehen und da schnellstmöglich rauskommen wollen. Aber wir wissen auch, dass wir es können.
Ja, Joey, die Das Team hat sich gut vorbereitet, hat 3 Testspiele gespielt und jetzt auch noch einiges auf dem Transfermarkt hat sich getan. Wie sieht es denn bei dir aus so? Freust du dich auf die Rückrunde? Hast du Bock oder bist du schon so, boah, das wird so schwierig? Ich weiß nicht, was uns da erwartet.
Ich glaube, es ist einfach beides, ehrlicherweise. Ne? Also ich freue mich wirklich sehr, dass es jetzt am Sonntag wieder losgeht. Hoffe natürlich, dass gegen Leverkusen auch ein Punkt mitgenommen wird. Ich glaube aber auch, dass Leverkusen an guten Werder-Tagen dann auch schlagbar ist. Also das war ja in der Vergangenheit auch des Öfteren mal so. Ich freue mich aber auch auf hoffentlich sehr, sehr viele Werder-Siege in der Rückrunde. Nina Lürsen hat es ja eben schon gesagt, die müssen jetzt auch kommen. Und ich freue mich insbesondere auf viele weitere Freistoßtore und gut geschlagene Ecken von Nina Lürsen, die wir dann hoffentlich auch bald wieder bejubeln können. Ich hoffe aber auch, dass, ich hatte mir jetzt hier noch aufgeschrieben, ich freue mich auf tolle Paraden von Annike Worbe und Hannah Edzold. Also ich erinnere mich da wirklich an das Spiel gegen Essen zurück oder auch gegen Hoffenheim. Ich meine, das gegen Hoffenheim haben wir ja sogar zusammen geguckt auf Platz 11 und wie ich da eigentlich noch stand und die ganze Zeit gesagt habe, alter Schwede, Hannah Edzold ist so gut. Hoffentlich bleibt die möglichst lange noch bei Werder. Das wird sich hoffentlich auch in der Rückrunde dann weiterhin so fortsetzen, dass wir auch weiterhin der Meinung sind, dass die Torhüterin-Position eben kein Problem bei Werder ist.
Zusätzlich ist ja jetzt auch noch Lena Paul zurückgekommen, ne?
Ja, das ist auch ehrlicherweise ein Thema, wo ich mit ein paar anderen Leuten auch schon vor der Saison drüber gesprochen habe. Dass Werder nach dem Transfer von Sarah-Lisa Dübel ja jetzt wirklich 3 Torhüterinnen hat, die durchaus in der Startelf zwischen den Pfosten stehen können und mit Hannah Edzold jetzt wirklich die 4. Person dazugekommen ist, besser gesagt. Und deswegen bin ich mal gespannt, wer jetzt im Endeffekt sich in der Vorbereitung durchgesetzt hat und wen wir dann jetzt in den kommenden Wochen zwischen den Pfosten sehen. Oder wie siehst du das?
Ja, ich bin gespannt. Also jetzt in den Testspielen, Annike Borbert hat tatsächlich gar nicht gespielt. War hinten raus in der Hinrunde oder im letzten Jahr verletzt. Und da habe ich mich schon gefragt, ob das einfach klar ist, dass sie die Nummer 1 ist. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Dann würde sie ja wenigstens mal ein bisschen spielen, um wieder Spielpraxis zu kriegen. Also ich vermute, dass sie noch nicht wieder fit genug ist. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Sarah-Lisa Dübel das erste Spiel komplett gespielt. Im zweiten Spiel hat sie dann die erste Halbzeit gespielt, also sie hat 3 Halbzeiten gespielt. Dann hat im zweiten Spiel die zweite Halbzeit hat Hannah Edzold gemacht. Und im dritten Spiel hat erst eine Stunde lang Lena Pauls gespielt und dann nochmal 30 Minuten Hannah Edzold. Das heißt, Sarah-Lisa Dübel ist dann bei 105 Minuten. Hannah Edzold ist bei 95 und Lena Pauls ist bei 60. Ich würde ja mal vermuten, tatsächlich, dass wenn Annike Worbe noch nicht fit sein sollte am Wochenende, dass man dann weiter spielt mit Hannah Edzold im Tor. Ist für mich jetzt so das Naheliegendste. Aber ich weiß auch nicht, wie so die Verletzungssituation ist. Also im Training scheint Annike Borbe ja zu sein. Deswegen vielleicht ist sie auch fit genug und es ging einfach nur darum, dass die anderen auch mal drinstehen und am Sonntag ist ganz normal Annike Borbe die Torhüterin. Kann ich schwer einschätzen.
Ja, aber nichtsdestotrotz ist Werder auf der Torhüterin-Position einfach richtig gut aufgestellt und wird es hoffentlich auch in Zukunft dann entsprechend so bleiben.
Ja. Wenn, ich dich jetzt gerade gefragt habe, ein bisschen, worauf du dich so freust, vielleicht einmal auch generell die Frage natürlich an dich, Helene, worauf du dich freust, aber ein Artikel von dir hatte ich auch gefunden, wo du ein bisschen drüber geschrieben hast, von welchen Teams eigentlich man mehr erwarten könnte oder wo noch Luft nach oben ist, wirklich jetzt in der Rückrunde. Und Werder hast du da als eins der Teams aufgeführt. Was denkst du so, wo geht bei Werder noch was oder auch tatsächlich nicht nur wo geht was, sondern geht was hast du wenig Hoffnung, dass es sich verbessern könnte?
Also prinzipiell geht schon noch was, denke ich. Ich sehe da jetzt keinen Klassenunterschied zwischen Werder und Duisburg zum Beispiel, was ich so als das Team sehen würde, wo ich es als am wahrscheinlichsten erachte, vielleicht noch, dass Werder die noch überholen kann in der Tabelle. Klar ist jetzt schon ein bisschen ein Rückstand, also ist jetzt schon eine Hypothek für die Rückrunde natürlich. Aber ja, offensiv geht wirklich noch mehr. Und ich denke, wenn sie da die Chancen jetzt noch effizienter nutzen und halt weiterhin auf ihre Defensive setzen können, die ja wirklich gut ist, also bei den XGA, also die erwarteten Tore gegen sie, stehen sie eigentlich sehr gut da statistisch, sogar auf dem 5. Platz, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Und das zeigt ja, das ist jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, was sie ja eben machen da hinten. Und ja, deswegen geht es halt darum, ja, bessere Chancen rauszuarbeiten. Das ist jetzt natürlich leichter gesagt als getan. Das ist ja eigentlich auch schon, ja, nicht nur seit dieser Saison, sondern schon davor auch ein Thema gewesen von Werder. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass sie sich da vielleicht ein bisschen weiterentwickeln zu dieser Saison. Also zum Beispiel beim Spiel gegen Potsdam jetzt, fand ich eigentlich ganz gut, obwohl es jetzt vielleicht im Nachhinein blöd klingt, weil es war ja nur ein 1:1 und damit auch der einzige Punkt, den Potsdam geholt hat. Also könnte man natürlich sagen, okay, bisschen enttäuschend, dass Werder da nicht gewonnen hat, aber ich fand, vom spielerischen Auftreten war es eigentlich schon ziemlich gut da. Aber ja, seitdem sind sie halt dann doch wieder ein bisschen in dieses alte Muster zurückgefallen. Und da ist es natürlich umso wichtiger, wenn man jetzt nicht so viele Chancen hat, dass man die dann auch reinmacht. Und Werder ist eben eins von den wenigen Teams, die weniger aus ihren Chancen machen, als sie eigentlich sollten. Also ich glaube, nur Köln ist außerdem das weitere Team, was eben weniger Tore aus den Chancen macht, als das dieses XG-Modell vorhersagen würde. Ja, deswegen ist, glaube ich, auch der Transfer von Stefanie Sanders da ganz wichtig. Und ich bin da sehr gespannt, wie das funktioniert. Ich denke, davon wird schon einiges abhängen.
Ja, das ist eine gute Überleitung, dass wir generell mal über die Transfers sprechen können. Und da denke ich mal, schauen wir erstmal einmal auf die Abgänge. Zwei Spielerinnen haben Werder verlassen, und zwar einmal Lena Trindl, die war im Sommer gekommen aus Sand, hatte bei Werder, ich meine, kam sie nur ab und zu mal rein, hat insgesamt in ihrer Karriere 5 Grundligaspiele gemacht, 22 Jahre alt, ist jetzt in Österreich in der Heimat beim SCR Altach. Und die andere Spielerin, Joey, ich weiß, dich hat es wahrscheinlich sogar noch mehr,
noch
mehr getroffen.
Ja, ich bin unfassbar traurig gewesen, als dann die Nachricht kam, dass Maggie Gideon Werder verlassen hat. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, aber ich habe tatsächlich noch, also das Trikot aus der letzten Saison habe ich mir mit der 17 Gideon beflocken lassen. Deswegen war ich dann doch Dienstag schon sehr, sehr traurig, dass Maggie jetzt in Basel spielt. Ist auf jeden Fall eine Spielerin gewesen, die ja auch Werder mit verkörpert hat, jetzt so die letzten 2 Jahre.
Und Stilikone.
Absolute Stilikone, super Instagram-Content immer, hat immer Spaß gemacht.
Ja, tatsächlich, Margrethe Gideon auch, ich habe das in irgendeiner anderen Folge, meine ich, schon mal erzählt, nämlich als die Frauen im Weserstadion gespielt haben, bin ich mit Sina da hingelaufen und da so am Krankenhaus Mitte habe ich sie auf einer anderen Straßenseite gesehen und habe so rübergewunken oder gelächelt oder wie auch immer. Also einfach nur so von wegen viel Erfolg gleich. Gar nichts groß gesagt. Und dann war es so, dass irgendwie mein Schal hat sich in meinen Speichen verfangen und irgendwie mussten sie noch nicht noch dreimal anhalten. Und sie hat ihr Fahrrad so neben sich hergeschoben, also Maggie Gideon. Und wir haben uns dann ständig wieder so gegenseitig überholt. Und es war immer so, ah, cool, bist ja immer noch da. Und da ist auch so ein eigentlich legendäres Foto von dem Tag entstanden, was dann bei Werder, also von Werder selbst, wie sie am Stadion ihr ankommt und ihr Rad hinschiebt. Ich fand es immer sehr schade, dass sie zuletzt so wenig zu Einsätzen gekommen ist. Aber da wünscht man ihr natürlich alles Gute. Und nochmal so die Infos, Margrethe Gideon, 27 Jahre alt. Ich habe es nicht geahnt, aber sie ist tatsächlich die erfahrenste Bundesligaspielerin gewesen bei Werder mit 145 Bundesligaspielen, 16 Mal getroffen und war damit die drittälteste bei Werder nach Agata Czinska, die ja leider quasi dauerverletzt ist bei Werder, und Katharina Schichtl, die mit 29 die zweitälteste ist im Kader und jetzt auch schon wieder eine Weile ausfällt. Und danach kommen dann schon die beiden 26-jährigen Ricke Dieckmann und Michel Ulbrich. Und genauso nach Spielen, wie gesagt, 145 Bundesligaspiele. Danach kommt dann Lina Hausick mit 137, Michel Ulbrich hat 105. Und die dritte, die noch jetzt über 100 hat, ist Ricke Dieckmann mit 101. Und dann haben wir noch Schichtl 98, Wichmann 75, Nina Lürsen, von der die O-Töne kommen, 71 und Michaela Brandenburg mit 70. Und dann geht es weiter runter. Also wirklich auch viel Erfahrung, die da dem Team verloren geht und nicht nur der richtige Style für das Team. Tja, das waren die Abgänge. Und Zugänge haben wir schon einmal eben gehört, dass Stefanie Sanders gekommen ist. Auf die können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen zu sprechen kommen. Aber die anderen beiden Zugänge sind einerseits Chiara Hahn, Mittelfeldspielerin, 21 Jahre alt, hat bisher ein Bundesligaspiel gemacht, ich meine in Frankfurt, und war zuletzt in den USA, hatte sich im Sommer auf die U20-WM vorbereitet, das auch bei Werder, hat da ein bisschen mittrainiert. Und dann ist auch Selma Lissina quasi zurückgekommen, auch eine Mittelfeldspielerin, auch 21 Jahre alt, hat aber noch kein Bundesligaspiel gemacht, war auch in den USA zuletzt, früher in der Jugend schon bei Werder gespielt und hat auch, das fand ich interessant, das habe ich heute nochmal irgendwo gefunden, hat nie das die Spielberechtigung abgegeben. Das heißt, sie war auch während sie in den USA war immer noch für Werder spielberechtigt und hat im letzten Sommer dadurch zum Beispiel auch nochmal ein Team, ein Testspiel für die Regionalligamannschaft mitgespielt, weil auch war vielleicht gerade im Sommerurlaub hier und warum nicht? Genau. Und die ist jetzt auch zurück. Also zwei weitere Verstärkungen für das Mittelfeld. Die Verteidigung haben wir schon angesprochen, dass die relativ stark ist. Deswegen hat man da sicherlich nicht groß gesucht. Wenn sich eine Gelegenheit ergeben hätte, dann hätte man vielleicht was gemacht. Aber die Priorität lag natürlich einerseits vielleicht darin, wie wir schon angesprochen haben, eine verbesserte Spielkontrolle im Mittelfeld zu haben. Und aber auch vor allem, was nötig ist, wenn man sich anschaut, Werder eins der wenigen Teams, das sehr wenig Tore schießt, obwohl die Chancen, also ich meine, es sind immer noch wenig Chancen, aber zumindest nicht so, dass sie für einen Abstiegsplatz reichen, aber man hat jetzt wirklich nur drei Tore aus dem Spiel herausgeschossen und ja, eigentlich nach Chancen hätten sie immerhin fünf sein können und damit ist jetzt Stefanie Sanders gekommen, 24 Jahre alt, 49 Bundesligaspiele, in denen sie 12 Tore gemacht hat, relativ viel auch ein- und ausgewechselt worden und jetzt auch in der schwedischen Liga in 38 Spielen 11 Tore gemacht und auch da, ich meine, sie hat nur ein Spiel durchgespielt, sonst ein paar Mal in der Startelf gestanden und ausgewechselt worden. Oft ist sie als Joker gekommen und dafür sind 11 Tore wirklich sehr ordentlich. Schon im Sommer war man dran, Bitte Brüggemann hat angefragt und jetzt im Winter hat es geklappt und ja, damit ist die neue Stürmerin da. Und Helene, wenn mich nicht alles täuscht, hattest du auch das ein bisschen so kommentiert quasi in einem Artikel als, na, da hat Bremen schon nochmal irgendwie ein Zeichen gesetzt, dass man jetzt eine Stürmerin von dem schwedischen Meister holt oder auch einem Champions League-Teilnehmer. Wie blickst du auf sie?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, Sanders war auch in ihrer Freiburg-Zeit, wo sie ja vorher war, bevor sie dann nach Schweden gegangen ist, schon eine Spielerin auf sehr gutem Bundesliga-Niveau, die es echt gut gemacht hatte. Jetzt natürlich nicht in jedem Tor, in jedem Spiel ein Tor gemacht hat, aber trotzdem auch sonst immer ganz gut aufgelegt hatte. Ich finde, sie hatte eigentlich immer ein ganz gutes Auge und dann ja in Schweden natürlich oft von der Bank. Sie hatte da so eine Phase, wo sie irgendwie fast jede Woche als Joker getroffen hatte. Danach nicht immer, aber ich denke, ja, wie du es ja schon sagtest, bei dieser Joker-Rolle sind die 11 Tore jetzt auch nicht ganz schlecht und ja, ich bin sehr gespannt, sie dann im Werder-Sturm zu sehen und denke, das war auf jeden Fall eine sehr wichtige Verpflichtung. Ich habe mich dann natürlich auch schon gefragt, ob Werder da tätig werden will, weil ja, ist natürlich klar, dass der Sturm jetzt nicht das einzige Problem ist, wenn eben nicht so viele Bälle dann in den guten Positionen ankommen, aber dass keine einzige Stürmerin mehr als ein Tor geschossen hat, das war natürlich schon ein Problem. Also deswegen sehr wichtig, dass sie da jemanden verpflichtet haben.
Ja, auch Nina Lürsen hat auf der Pressekonferenz sich zu den Neuzugängen heute geäußert. Bisschen allgemein, aber vor allem auch erstmal zu Stefanie Sanders und da hören wir doch mal rein.
Ja, ich glaube schon, dass die Neuzugänge uns auch bereichern werden. Gerade mit Steffo ist eine Spielerin, die eine klassische Stürmerin ist, die weiß, wo das Tor steht. Und deshalb glaube ich, dass sie uns auf jeden Fall viel weiterhelfen wird, aber auch genauso wie die anderen. Natürlich schießt Steffo auch nur Tore, wenn wir gute Vorlagen geben, beziehungsweise wenn wir soweit auch gut spielen, dass sie überhaupt die Möglichkeit hat, die Tore zu schießen. Aber ich würde auch nicht sagen, dass sie alleine sozusagen nur die Tore schießen muss. Wir müssen alle versuchen, ein Tor zu schießen. Und deshalb glaube ich aber schon, dass sie uns sehr weiterhelfen werden.
Es deckt sich natürlich auch ein bisschen mit dem, was du gerade gesagt hast, Helene, dass es ja nicht einfach nur reicht, eine Stürmerin vorne reinzustellen und dann, naja, dann muss das halt irgendwie klappen, sondern dass man da auch ein bisschen ja als Team dran arbeiten muss. Und wie generell die Neuzugänge schon integriert sind, hat sie auch beantwortet.
Sehr gut. Also es fühlt sich so an, als wenn die nicht jetzt erst im Winter gekommen sind, sondern als wenn die einfach schon länger dabei wären. Und ja, die haben sich super integriert. Wir haben sie natürlich auch gut aufgenommen und ich denke, das passt alles ganz gut.
Joey, ich weiß nicht, was du vorher für Erwartungen hattest, so für die Transferphase. Ich meine, deine Trauer haben wir eben schon ein bisschen gehört, aber trotzdem, bist du zufrieden oder entspricht das ungefähr dem, was du dir erhofft hattest? Oder hättest du noch auf anderen Positionen oder noch mehr Spielerinnen dir gewünscht als Verstärkung?
Nee, also die sportliche Leitung um Birte Brüggemann hat sich ja wahrscheinlich was dabei gedacht, die drei Spielerinnen jetzt zu verpflichten. Und gerade mein erster Gedanke bei Stefanie Sanders war auch richtig gut, top, dass genau die Spielerin, die uns bei Werder bisher gefehlt hat, und ich hoffe wirklich, dass sie das Team offensiv deutlich gefährlicher machen wird. Chiara Hahn hat mir bisher auch richtig gut gefallen und ich hoffe, dass sie im Mittelfeld zusammen mit Saskia Matthijs das Spiel gut aufbauen kann und vor allen Dingen auch mal so 1-gegen-1-Duelle gewinnen kann, was ich so manchmal das Gefühl hatte, wo es so ein bisschen gehakt hat und halt insbesondere dann, was Nina Lürsen ja eben auch schon angesprochen hatte, das Spiel so vernünftig aufzubauen, dass halt auch Torchancen kreiert werden können, die Stefanie Sanders dann hoffentlich ins gegnerische Tor versenken wird. Zu Selma Litina kann ich leider relativ wenig sagen. Ich hoffe, ich habe ihren Namen jetzt richtig ausgesprochen. Aber sie war ja genauso wie Stefanie Sanders bei Werder auch in der Jugend aktiv und dementsprechend kann sie eigentlich nur gut sein.
Ich bin wirklich gespannt, wie das so sich jetzt entwickelt. Ich habe allerdings auch wieder natürlich einerseits für mich und da dich das Problem, aber deswegen sind wir so froh, dass Helene dabei ist. Ich habe nicht so mitbekommen, was denn die anderen Teams jetzt im Winter alles so gemacht haben. Also ich meine, Köln hat ja quasi so einen indirekten Neuzugang, damit dass Selina Cerci jetzt bald wahrscheinlich wieder eingreifen kann, die zwar im Sommer schon gekommen war, aber noch verletzt war. Was hat sich sonst so auf dem Transfermarkt getan? Hast du das ein bisschen verfolgt und hast du den Eindruck, dass eigentlich alle sehr gut an ihren Baustellen gearbeitet haben? Oder wie steht Werder da so im Liga-Vergleich?
Ja, also Selina Cerci ist natürlich wirklich ein sehr, sehr guter quasi Neuzugang. Aber ich würde Köln jetzt auch nicht unbedingt als die direkte Konkurrenz von Werder bezeichnen. Also klar, sie stehen jetzt mit 10 Punkten, glaube ich, auf dem 8. Platz und damit gar nicht so weit vor Bremen eben in der Tabelle. Aber von der individuellen Qualität her würde ich sie eigentlich schon noch einen Schritt weiter oben einschätzen. Und sie hatten ja eigentlich sogar vor der Saison Ambitionen, ja in der ersten Tabellenhälfte zu sein. Deswegen würde es mich schon ein bisschen wundern, wenn sie da jetzt eben nicht rauskommen würden aus dieser unteren Zone. Und ansonsten hat sich, glaube ich, nicht so viel getan jetzt auf dem Transfermarkt, generell in der Bundesliga. Also in England war ja einiges los zum Beispiel, aber in Deutschland war es eher ruhig. Ich glaube, Essen ist gar nicht tätig geworden, wenn mich nicht alles täuscht. Von hinten gibt es vielleicht noch mal ein bisschen Druck, wer weiß, weil Potsdam sich schon noch mal ein bisschen verstärkt hat und eine Abwehrspielerin da geholt hatte aus Schweden und auch eine Stürmerin von Leipzig. Allerdings, ja, es ist natürlich noch sehr viel offen bei Potsdam und es wurde jetzt auch schon sehr viel diskutiert in den letzten Wochen und Monaten eben quasi das ganze Team ausgetauscht im Sommer, individuelle Qualität reicht von vorne und hinten nicht. Also würde mich schon nochmal wundern, wenn Bremen da jetzt überholt werden würde von hinten, dann ja, dann wäre es natürlich gar nicht gut für den Klassenerhalt.
Ja, aber also da, ich weiß nicht, also trotz Transfers, dafür wirkt Potsdam für mich auch noch ein bisschen zu konfus. Da finde ich, ist es wirklich ein Unterschied zwischen Werder und jetzt auch Potsdam, dass ich das Gefühl habe, bei Werder ist es sehr fokussiert. Es gibt jetzt nicht so diese Nebenschauplätze, wo man nochmal irgendwie Unruhe hat im Verein und so weiter und so fort.
Ja, auf jeden Fall. Also die Defensive, die ist schon meilenweit besser bei Bremen als jetzt bei Potsdam. Kleiner Nachtrag noch zu Duisburg, die ja auch eine direkte Konkurrenz sind. Sie haben Selina Wobian zurückgeholt von Freiburg. Also ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt ein permanenter Transfer ist oder eine Leihe. Aber auf jeden Fall war sie bei Duisburg in der Aufstiegssaison eine sehr wichtige Spielerin. Ist eine offensive Mittelfeldspielerin. Und bei Freiburg hat es irgendwie nicht so geklappt für sie. Hat kaum Einsatzzeiten bekommen und sie ist jetzt eben zurück wieder beim MSV. Das könnte schon ziemlich wichtig sein für sie. Und ansonsten haben sie noch eine junge schweizerische Stürmerin aus Zürich verpflichtet. Also auch so ein bisschen ein Signal, dass sie schon mehr Tore schießen wollen. Und ähnlich wie Bremen, glaube ich, liegen da eben auch die Probleme.
Ja, dann jetzt die Vorbereitung. Wie gesagt, man hat dreimal gespielt. Wir haben schon über die Torhüter-Position gesprochen. An sich gingen die Spiele sehr erfolgreich aus. Man hat zunächst 5:0 gewonnen gegen Viktoria Berlin nach Toren von Hahn, Sehan, Meier, Hausicke und Wichmann. Dann hat man gegen die U17 von Emsteg im schleswig-holsteinischen Trainingslager gespielt. Dort
Kloppenburg. Die waren in der Nähe vom
Ja, sag ich doch.
Kloppenburg. So.
Verdammt. Nicht ganz. Okay, gut zu wissen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal Schleswig-Holstein gedacht und dann habe ich das auch immer wieder weitererzählt. Gut, dass mich mal jemand korrigiert. Also, dann doch ein bisschen südlich von Schleswig-Holstein gewesen. Da hat man zumindest 6:1 gewonnen. Tore waren von Ulbrich, Wiederhahn, Hausicke, Kelles, Lürsen und Meier. Das Gegentor waren 11 Meter. Dementsprechend, ja, ich habe ihn nicht gesehen, aber ist es dann, denke ich, auch ein sehr klares Ergebnis. Und dann hat man noch gegen Wolfsburg 2 gespielt. Da 3:1 gewonnen, jetzt am Sonntag nach Toren von Sanders, Sehan und Hausicke. Was mir auffällt, das war jetzt im dritten Testspiel das erste Tor von Stefanie Sanders. Es gibt eine Spielerin, die in allen drei Spielen getroffen hat, und zwar war das Lina Hausicke, die Kapitänin. Und wer weiß, vielleicht hat man da auch noch mal ein bisschen an ihrer Rolle geschraubt, vielleicht hat sie da noch mal andere Freiheiten auch im Mittelfeld, dass die anderen anders absichern oder dass man da ein bisschen was geändert hat. Was ich auch das Gefühl hatte, zumindest als ich mir die bei Werder.de so ein bisschen die Spielberichte durchgelesen habe, da wurde auch eine Aufstellung immer angegeben oder eine Formation quasi. Und da wirkte es, also zumindest wenn man denen mal folgt, waren das immer zwei Stürmerinnen nur. In der Hinrunde hat man ja oft zwischen so einem 4-3-3 hat man oft gespielt. Zum Anfang gab es manchmal in den Spielen gegen die starken Gegner eine Dreier-/Fünferkette. Eine Dreierkette hat man jetzt einmal erprobt, sonst war es eine Viererkette. Und wie gesagt, zwei Stürmerinnen, wobei ich glaube auch Jasmin Sehan oft auch vorne auffüllt. Aber auch generell, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit Werders Männern, wo wirklich immer konsequent 3-5-2 gespielt wird, egal wer auf dem Platz steht, egal gegen wen es geht, auch in der Vorbereitung und da nicht irgendwie mal was anderes ausprobiert wird, scheint es so zu sein, als ob man als Trainerteam sich überlegt hat, okay, wir wollen da noch mal ein bisschen flexibler sein und auch uns mehr an den Gegner anpassen können. Und das sieht auch in den Lösungen so.
Ja, ich glaube, es ist immer gut, flexibel zu sein und mehrere Spielweisen aufzeigen zu können. Und ich glaube, dass wir einen guten Impact haben. Und deshalb, egal wie wir spielen, denke ich, dass das System gut sein wird und immer auf den Gegner natürlich auch abgestimmt sein wird.
Das heißt, man hat in der Winterpause auf jeden Fall daran gearbeitet, flexibler zu werden nochmal. Von der Formation her, aber natürlich auch, wie man Tore schießt. Und dann scheint es auch so, als ob es wirklich darum ging, sich einfach Selbstvertrauen zu holen und jetzt nicht nur gegen Bundesliga-Teams zu testen, wo es vielleicht eng wird und man sieht, okay, das und das klappt da, sondern es ging jetzt wirklich darum, wieder in Flow zu kommen und dann auch irgendwie Schwung mitnehmen zu können. Joey, macht dir das Hoffnung, dass du denkst, wahrscheinlich
war das gut und jetzt sind die richtig motiviert und gehen rein, oder hast du ein bisschen Sorge, dass man gar nicht so auf dem Niveau getestet hat, was eigentlich nötig wäre?
Nee, ich glaube, die Ergebnisse sprechen ehrlicherweise für sich, ne? Also ich war in Wolfenbüttel beim Testspiel gegen Viktoria Berlin, war ich auch mit dabei. Und ich weiß noch, wie ich da stand und die ganze Zeit gesagt habe, boah, das sieht so gut aus, die spielen richtig gut und zielstrebig nach vorne. Und das ist was, worauf man jetzt wirklich die gesamte Rückrunde irgendwie aufbauen kann. Und gerade so die Spiele da jetzt gegen Emstedt und gegen Wolfsburgs Zweite zeigen ja auch, dass das auch durchaus funktioniert, das, was sich das Trainerteam da überlegt hat. Und deswegen ist bei mir auf jeden Fall die Hoffnung da, dass es dann am Ende dann doch noch für den Klassenerhalt reicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Werder das dann noch packen wird, wenn sie in die Rückrunde genauso reingehen und gerade auch mit dem Spirit jetzt reingehen, der ja laut Nina Lürsen jetzt auch im Team herrscht. So, dann habe ich auf jeden Fall Hoffnung, dass das auch noch reichen wird.
Ich denke auch, das beantwortet dann auch schon ein bisschen die Frage von Björn, was das Team noch retten kann. Also ich meine, sind wir schon oft drumherum gekreist. Einfach nochmal wahrscheinlich ein effektiveres Pressing, ein bisschen konzentrierterer Spielaufbau und dann auch noch einfach eine bessere Chancenverwertung. Als ich mir die Artikel, Helene, von dir so durchgelesen habe oder durchgeschaut habe, was du so veröffentlicht hast in der letzten Zeit, ist mir aufgefallen, dass du einige Top-5-Listen positionsmäßig aufgestellt hast für die Bundesliga. Und auf 4 dieser Listen ist eine Bremerin auch gelandet. Und wenig überraschend sind es alles eher defensiv denkende Spielerinnen. Du hast sowohl Annike Borbe hast du aufgenommen in deine Top-5-Torhüterin, Michaela Brandenburg in deine Top-5-Rechtsverteidigerin, genauso Nina Lürsen, von der wir schon viel jetzt gehört haben, als in deine Top-5 der Linksverteidigerin, und auch Lina Hausicke ist im, ich meine, dann defensiven Mittelfeld in deiner Liste gelandet. Hast du irgendwie von denen, also natürlich sind es wahrscheinlich irgendwie Säulen dann für dich, die du siehst, so im Bremer Spiel, aber das sind dann auch wirklich, wenn du so auf diese 4 Personalien schaust, Spielerinnen, die sich über dem Schnitt jetzt innerhalb der Liga befinden, oder?
Ja, denke ich schon. Also habe sie jetzt zumindest nicht ganz ohne Grund aufgenommen, wobei ich die Listen mit einem Kollegen von mir zusammen gemacht hatte. Also die zu den defensiven Mittelfeldspielerinnen, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das auch gemacht hatte, aber ein paar Artikel hat er auf jeden Fall auch geschrieben. Aber ja, ich denke, Borbe zum Beispiel hatte ja echt ein paar super Paraden, ist jetzt natürlich eine eher junge Torhüterin noch. Ein paar Unsicherheiten waren auch dabei, aber insgesamt denke ich schon, dass sie da eine der besseren Torhüterinnen der Frauenbundesliga war. Und bei Brandenburg, ja, das fand ich stellenweise echt wirklich super, wie sie da mit nach vorne gegangen ist mit dem Ball, dass sie da wirklich öfters mal die Initiative übernommen hatte. Ich finde, sie war wirklich so eine, die dem Team sehr viel Schwung gebracht hat und sich da auch mal was getraut hat. Also das fand ich auf jeden Fall echt cool. Und ja, Lürsen natürlich mit ihren Toren, gerade das gegen Freiburg war natürlich eins der Tore der Hinrunde, ganz klar. Und ich finde, Hausicke ist für mich so die Spielerin, die vermutlich Werder ja eigentlich repräsentiert, weil sie wirklich so eine richtige kämpferische Spielerin natürlich ist, die sich wirklich immer reinhaut, viele Zweikämpfe auch gewinnt, auch in der Luft, und das Team natürlich da auch anführt. Und andererseits eben spielerisch könnte sie manchmal noch ein bisschen zulegen, denke ich, oder technisch gesehen eben. Aber ich finde, sie steht damit eben sehr gut für Bremen und macht da wirklich auch sehr, sehr viel.
So, hast du eigentlich so eine jetzt neue Lieblings- oder Top-Spielerin, die du am wichtigsten für die Mannschaft findest?
Ich glaube, ehrlicherweise gibt es da zu viele Spielerinnen, die wirklich wichtig sind für die Mannschaft. Also ich glaube, Michael Ulbrich haben wir jetzt heute noch gar nicht thematisiert. Ist natürlich auch dadurch, dass sie seit Jahren ja auch schon für Werder spielt, eins der Gesichter der Mannschaft. Und ich glaube, ihre Rolle sollten wir, wenn wir jetzt schon Spielerinnen aufzählen, auch nicht verkennen. Aber eine neue Lieblingsspielerin hat sich bei mir jetzt noch nicht herauskristallisiert. Muss ich noch mal gucken, wer das dann im Endeffekt sein wird. Okay. Aber wo wir vorhin noch über Annike Borbe gesprochen hatten, Helene, ich glaube, du hattest das ja auch schon eben gesagt, dass Anneke teilweise ein paar Unsicherheiten hatten. Und das waren ja beispielsweise in Meppen, sind die beiden Gegentore ja auch durch, oder die, ja, es waren zwei Gegentore, sind ja auch durch individuelle Abstimmungsfehler gefallen, oder in Köln das 1-0 auch. Das ist halt was, wo ich so denke, okay, Anneke Borbe spielt teilweise wirklich richtig, richtig gut und ich freue mich über die Paraden, die sie dann auf einmal rausbrettert. Und dann gibt es halt manchmal so ein, zwei Situationen, wo ich so denke, ah, das war jetzt wirklich vermeidbar. Und ich glaube ehrlicherweise, dass das auch so ein bisschen sinnbildlich irgendwie ist für die gesamte Hinrunde. Das ist wirklich so, dass es richtig gute Leistungen gab, dass es auch richtig guten Fußball gab und ich auch wirklich den Fortschritt gegenüber zur letzten Saison sehe, aber andererseits auch einfach teilweise so unglückliche Situationen dabei waren, die dann halt eben dazu führen, dass man halt nicht das Unentschieden mitnimmt oder halt gar das Spiel verliert. Und dementsprechend war die erste Hinserie halt so ein bisschen frustrierend, was ich ja auch schon zu Beginn des Podcasts gesagt hatte.
Tja, es kann nur besser werden und da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin da eigentlich sehr guter Dinge, dass es man die Zeit gut nutzen konnte und sich jetzt da ausreichend verstärkt hat. Nicht nur anhand der Zugänge, die gekommen sind, sondern auch verstärkt im Sinne von nochmal den Fokus geschärft und an spielerischen Lösungen gearbeitet hat, die man in den Testspielen ja schon sehen konnte.
Ja, Werder muss es halt einfach besser machen.
So sieht's aus. Jetzt, wie gesagt, jetzt stehen zwei Spiele an, auswärts in Leverkusen und auswärts in Potsdam. Und dann ist erstmal wieder eine kleine Pause, bis es dann weitergeht, endlich wieder Heimspiele. Die Auswärtsspiele werde ich nicht schaffen, aber bei den Heimspielen bin ich dann gerne wieder dabei. Helene, wir haben schon ein bisschen über Leverkusen und Potsdam gesprochen, aber was ist denn da so generell zu erwarten? Also Leverkusen, hast du gesagt, ist wahrscheinlich auch relativ schwierig, oder Joey, du glaube ich auch. Helene, also dürfte jetzt, wenn man da einen Punkt holt, muss man wahrscheinlich schon zufrieden sein mit dem Sieg. Da gibt es was zu feiern. Gegen Potsdam muss dann aber ja eigentlich wirklich irgendwie gewonnen werden, wie auch immer man das anstellt. Oder wie schätzt du das ein, die beiden kommenden Gegnerin?
Ja, würde ich dir zustimmen. Also Leverkusen ist natürlich so ein klassisches Mittelfeldteam, so ein bisschen. Die sind sehr stark aus dem Ballbesitz heraus und haben ziemlich viel Qualität im Mittelfeld. Also da so kreative Spielerinnen wie jetzt Elisa Sens oder Jill Byings, die ja auch immer mal wieder für so einen Schuss aus der Distanz zu haben ist. Und ich denke, da ist es eben wichtig, dass die Werder-Defensive sehr stabil steht wieder. Und andererseits sehe ich schon auch Chancen gegen Leverkusen, weil sie eben ein bisschen anfällig waren für Konter in manchen Spielen. Und da eben auch dann ein bisschen Schwierigkeiten hatten, gegen so eine wirklich kompakte Verteidigung auch mal Chancen rauszuarbeiten. Ich erinnere mich da zum Beispiel an dieses Spiel gegen Duisburg. Am Anfang der Saison war das, meine ich. Und ja, da waren die Bedingungen auch nicht ganz ideal, weil der Platz ziemlich überflutet war, aber trotzdem hat man eben gesehen, dass Leverkusen gefühlt 90% Ballbesitz hatte. Die Statistiken waren ein bisschen weniger, aber trotzdem, dass sie eben fast immer wirklich an der Kugel waren, aber trotzdem irgendwie nicht so richtig durchgekommen sind, dann viel geflankt haben und auch relativ frustriert wirkten. Also ja, ist natürlich nicht einfach und Leverkusen hat da schon nochmal ein Tick mehr individuelle Qualität eben, aber ganz ganz unmöglich ist jetzt auch nicht, da einen Punkt mitzunehmen. Und ja, Potsdam müssen natürlich 3 Punkte her, also kann man gar nicht diskutieren. Ich glaube, wenn sie da nicht gewinnen, dann ja, würde ich jetzt immer noch nicht sagen, dass es dann schon das Ende von allem ist, aber dann wird es auf jeden Fall deutlich schwieriger.
Ja, safe. Also dann ja, wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Eine Sache, die natürlich, Joey, du hast schon gesagt, wie oft du bei Spielen warst, jetzt zu letzter Zeit. Ich bin jetzt diese Saison auch bei den Heimspielen immer gewesen, nämlich die Unterstützung der Fans. Und auch dazu hat Nina Lösen sich heute auf der Pressekonferenz geäußert.
Ja, ich glaube, dass die Fans immer eine große Rolle auch spielen können. Auch gerade auf Platz 11 hatten wir auch schon mehrere Zuschauer in dieser Saison, mehr als letzte Saison. Und ich denke, dass die einen immer noch immer pushen können. Und natürlich sind wir immer froh und dankbar, wenn viele kommen. Und deshalb, ja, hoffen wir natürlich auch, dass sie uns weiterhin so unterstützen.
Ja, Pöbel Joey auf Platz 11, wer ihn erleben möchte, möge kommen. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig, auch das Team da so zu unterstützen und nicht jetzt schon auch als Fan zu sagen, ach nee, da wird ja eh nichts mehr. Da geht nämlich noch einiges. Und
ich glaube, das hattet ihr mit Johannes damals auch besprochen. So gerade auf Platz 11 bist du so nah am Geschehen dran und an den Spielerinnen und auch am Gästeteam und am Schiedsrichterinnen gespannt. Und ich meine, du hast ja auch erlebt, so die letzten 10 Minuten gegen Hoffenheim. Das war halt, also ich war dezent auf Zinne, um das mal so zu formulieren.
Aber gegen Wolfsburg war es ja auch mega aufregend hinten raus trotzdem noch.
Ja,
ne?
Absolut.
So, also diese Spiele sind schon...
Und ich meine, gerade gegen Wolfsburg hast du das ja auch gesehen, wenn da auf einmal 2.500 Personen sind, dann kannst du gegen Wolfsburg auch einfach mithalten. Ne? Und ich glaube wirklich, dass dieser Faktor Platz 11 durchaus auch nochmal eine Rolle spielen kann in der Rückrunde. Ne? Und deswegen jede Person, jeder Fan auf Platz 11 kann das Team halt wirklich das, was Nina Lürsen auch schon eben gesagt hat, nach vorne pushen. Und dementsprechend ist es wirklich wichtig, das Team halt auch entsprechend dazu unterstützen. Deswegen freue ich mich, dass wir uns demnächst auch weiterhin auf Platz 11 sehen werden.
Absolut. Dann denke ich, wir haben jetzt wirklich viel besprochen zu Werder und auch, wo sie in der Liga stehen. Ich weiß nicht, es kann sein, dass ihr noch abschließende Gedanken habt, dann könnt ihr die gleich noch äußern. Auch wenn ihr eine Idee habt, wenn nicht, dann nicht. Aber gibt es für euch so, wenn ihr den Fußball der Frauen verfolgt, gibt es Dinge bei den Männern, worauf ihr neidisch seid, wo ihr denkt, ach, das wäre schön, wenn sich da der Fußball hin entwickelt? Und gibt es auch Dinge, wo ihr denkt, so, oh, wehe, das kommt auch, schwappt auch rüber in den Fußball der Frauen? Vielleicht das so als abschließende Frage. Helene, hast du Gedanken dazu?
Ja, also das ist natürlich schon was, wobei ich mir auch selber ein bisschen Gedanken gemacht habe, weil ja, ich verfolge natürlich recht intensiv den Frauenfußball, aber auch Männerfußball. Eins von den ersten Spielen, wo ich überhaupt war, war übrigens auch ein Bremen-Spiel. Das war Bremen gegen Freiburg im DFB-Pokal. Und ja, deswegen ist es natürlich schon ganz interessant, jetzt eben diese Entwicklung zu sehen. Also toll ist natürlich, dass jetzt eben auch mal mehr Leute kommen, dass vielleicht auch mal Choreografien und sowas stattfinden, dass eben so eine richtige Stimmung aufkommt, ob jetzt in Bremen oder auch in Freiburg passiert das jetzt immer mehr. Auch in Frankfurt ist die Stimmung generell super. Also das ist auf jeden Fall schon eine tolle Entwicklung, finde ich. Und ja, andererseits eben dieser ganze Aspekt, das ist sehr gleichförmig ist irgendwie alles, falls ihr wisst, was ich meine. Also, dass irgendwie Spieler nur Phrasen dreschen in irgendwelchen Interviews, und ich finde das manchmal jetzt auch so ein bisschen bei den Spielerinnen oder auch aus einer Medienperspektive jetzt irgendwie, dass manche Clubs da schon sehr zumachen und dass man da irgendwie auch Fragen schon vor den Interviews oder sowas einschicken soll, und dann schauen die überhaupt, ob man überhaupt das Interview machen kann. Da denke ich mir halt auch so, das ist dann auch nicht mehr so richtig der Sinn vom Interview. Also sowas finde ich da halt immer schade. Aber ja, generell denke ich, dass das so ein bisschen die Identität von Frauenfußball, dass es eben so ein bisschen nahbarer ist. Es wird ja schon oft hervorgehoben, und ich denke, das ist eigentlich immer noch so und wird auch so bleiben, obwohl es jetzt eben mehr Zuschauerandrang gibt.
Wie ist das bei dir, Joey?
Also so dem letzten Punkt voll Helene kann ich absolut zustimmen. Den hätte ich sonst auch nochmal hervorgehoben. Ich würde das Ganze dahingehend ergänzen, dass ich hoffe, dass eine Sache, die nicht mit rüberschwappt, diese angespannte Atmosphäre bei Auswärtsfahrten ist. Also ich meine, Lennart, du weißt das ja auch, wenn man mal auswärts fährt, dann packt man seinen Schal doch nochmal in die Tasche oder nimmt ihn erst gar nicht mit. Und gerade diese entspannte Atmosphäre, sowohl bei Heim- oder bei Auswärtsspielen, bei den Frauen, die finde ich halt so schön, auch als schönen Kontrast irgendwie zu den Männerspielen. Ne? Ich kann ganz entspannt das Spiel verfolgen, ich kann ein bisschen in mich reinfluchen oder halt auch entsprechend ein bisschen lauter rausfluchen. Ne? Ich kann entspannt einen Tee trinken, und ich brauche auch keine Angst haben, irgendwie einen auf die Mütze zu bekommen, weil ich irgendwie vermeintlich die falschen Farben dann in dem Moment trage. So in Köln bin ich auch ganz entspannt irgendwann mit meinem Werder-Schal rumgelaufen. Es hat einfach keine Person irgendwie gestört. So, ich hoffe, dass das halt weiterhin so bleibt und dass das eine Sache ist, die beim oder vom Männerfußball irgendwie nicht mit rüberschwappt.
Ja. Ja, das wäre zu wünschen, dass vielleicht, also ich meine, ich bin ja wirklich sehr großer Werder-Fan, aber trotzdem, manche Sachen brauche ich dann auch nicht. Gut, dann sind wir soweit am Ende und genau, wir verlinken die Themen, über die wir gesprochen haben, die sind in der Folgenbeschreibung verlinkt, auch einige der Artikel von Helene und dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende und ich danke euch sehr für eure Zeit und genau, wo man euch finden kann, wo man euch folgen kann, das verlinke ich auch. Deswegen erstmal danke dir, Joey.
Ja, danke dafür nicht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und Sempra Avanti, SV Werder Bremen Feminile.
Und danke auch dir, Helene.
Ja, war lustig. Danke, dass ich dabei sein konnte.